Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mehr Mediziner, vielleicht durch mehr Studienplätze? Wir fragen nach, was gegen den Personalmangel in Praxen und Kliniken hilft. Und in unserer Serie gibt es heute einen Einblick in die sogenannte grüne Berufswelt. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Regina Brinkmann. Hallo. Nichts Geringeres als eine Revolution hat der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach versprochen. So will er dafür sorgen, dass Krankenhäuser wieder mehr Spielraum für die medizinische Versorgung bekommen und dabei weniger unter wirtschaftlichem Druck stehen. Kritiker dieser Pläne vermissen allerdings eine Strategie gegen den Personalmangel. Neben Pflegekräften fehlen vielerorts auch Medizinerinnen und Mediziner. Trotzdem ist die Zahl der Studienplätze in den vergangenen Jahren kaum gestiegen. Allein mit einer weiteren Aufstockung bei den Studienplätzen ist es aber nicht getan. Das hat unser Reporter Kai Rüßberg erfahren, als er mit Medizinstudierenden und Ärzten über mögliche Lösungen gesprochen hat.
Moritz Völker ist approbierter Arzt in Ausbildung. Das bedeutet, nach seinem Studium muss er noch eine weitere 5-jährige Ausbildung machen. In dieser Zeit arbeitet er bereits Vollzeit als Arzt in einem Krankenhaus im Ruhrgebiet.
Es war ein 24-Stunden-Dienst, das heißt, ich kam gestern zur Arbeit, habe einen OP-Saal übernommen, den dann noch bis spät in die Nacht betreut, bis die OPs durch waren. Und dann ist es bei mir im Krankenhaus so, dass wir auch noch die Intensivstation betreuen. Das heißt, dann waren auch noch die Intensivpatienten da.
Es ist früher Morgen, als Völker vom Dienst nach Hause kommt. Er ist es bereits gewohnt, in seinem Job unter extremer Arbeitsbelastung zu stehen.
Die Leute gehen kaputt an dem, was sie da machen. Das ist einfach ein anstrengender Job und das lassen einige nicht ewig mit sich machen. Also ein Großteil des Tages geht mit Dokumentationszwängen, wird er verbracht und damit ist keinem Patienten geholfen. Damit ist meine Arbeitskraft vom Patientenbett zum PC hin, wenn es denn ein PC ist, oft ist es einfach noch Papier, hintransferiert. Das ist einfach nicht sinnvoll, das ist nicht klug.
Laut Stiftung für Hochschulzulassung ist in den letzten 10 Jahren die Zahl der neuen Medizinstudierenden zwar um mehr als 10% auf fast 12.000 pro Jahr gestiegen. Doch das reicht nicht aus, sagt auch der Bremer Gesundheitsökonom Heinz Rothgang. Ob allerdings allein zusätzliche Studienplätze die Lösung sind, zweifelt er an.
Das ist eine sehr teure Lösung, über Studienplätze zu gehen. Und es ist eine sehr langwierige Lösung. Also ehe der Arzt, die Ärztin wirklich fertig sind, vergehen ja 10 Jahre. Ob es dann gelingt, ist auch noch die Frage. Das ist die Frage, ob die Ärzte, die wir ausbilden, in Deutschland bleiben oder ob die in die Schweiz gehen oder sonst wohin. Also der Export von Ärztinnen, ob die im Beruf bleiben.
Schon heute läge Deutschland bei der Ärzteversorgung in Europa an der Spitze, so Rothgang. Sinnvoller als die weitere massive Aufstockung von Studienplätzen sei es, die Aufgaben besser zu organisieren und überflüssige Aufgaben zu reduzieren, um so mehr Zeit für die Patienten zu gewinnen.
Ich glaube, dass man günstiger, schneller an anderer Stelle Lösungen finden kann, indem man Kapazitäten einspart, die nicht notwendig sind, indem man über Digitalisierung auch Prozesse beschleunigt.
Genau dies erlebt der Bochumer Jungarzt Moritz Völker in seiner Klinik. Er engagiert sich gesundheitspolitisch als Vorsitzender der Medizinstudierenden in der Ärztevertretung Hartmann-Bund. Viel Arbeitszeit verbringt er mit dem Notieren von Gesundheitsdaten und Behandlungsschritten. Bei ihm sind es oft bis zu 3 Stunden täglich und es bleibt wenig Zeit beim Patienten selbst. Bei einer Befragung des Hartmann-Bundes sagten 20% der Mediziner, dass Dokumentationen sogar mehr als die Hälfte der Arbeitszeit ausmachen. Viele angehende Ärztinnen und Ärzte würden so nach dem Studium abgeschreckt und sich dann andere Karrierewege suchen.
Das beginnt tatsächlich mit der klinischen Tätigkeit. Da merken die Leute, das ist anstrengend, das ist auch oft nicht das, wofür ich eigentlich studiert habe. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass jeder mit dem Ideal rangeht, ich mache das hier, um Menschen zu helfen oder Menschen zu retten. Aber gleichzeitig hat man es garantiert auch nicht gemacht, weil man so viel Spaß an Dokumentation hat.
Elias Quastor, einer der Sprecher der Vereinigung der Medizinstudierenden, sieht einen Modernisierungsbedarf nicht allein in der Praxis, sondern darüber hinaus auch in der medizinischen Ausbildung selbst.
Ein großes Thema ist ja auch nicht nur die Digitalisierung im Gesundheitswesen, sondern tatsächlich auch die Digitalisierung in der medizinischen Lehre. Das bedeutet, dass eine zukunftsfähige medizinische Ausbildung digitale Kompetenzen und Konzepte langfristig implementieren muss.
Beide Studierendenvertreter stimmen überein. Wichtig wäre es, die Belastung durch Bürokratie abzubauen und wieder mehr Zeit für den Patientenkontakt freizumachen.
Mehr Naturschutz, mehr Anstrengungen für den Erhalt der Artenvielfalt. Darum geht es ab heute bei der Weltnaturkonferenz in Montreal. Artenschutz und der Erhalt der Umwelt, das sind auch Themen, die jetzt schon und auch in Zukunft immer mehr Berufsbilder prägen werden. Doch wie können Jugendliche herausfinden, welche Berufe es dazu schon gibt und ob sie die einmal ergreifen wollen? Diesen Fragen gehen wir in unserem nächsten Beitrag aus unserer Serie zur Berufswahl nach. Wolf-Sören Treusch hat dafür einen Workshop besucht, in dem sich die Teilnehmenden bei der Lösung unterschiedlicher Aufgaben an grüne Berufe im wahrsten Sinne des Wortes herantasten konnten.
Und dann könnten wir die Klettverschlüsse als Algen benutzen. Weißt du, und dann bauen wir die ganze Unterwasserwelt, nicht nur unsere eigentliche Figur.
Ja, ich mache ja meine Wetterboje.
Start frei für eine Reise ins Jahr 2150. Der Meeresspiegel ist um 17 Meter angestiegen, viele große Hafenstädte sind untergegangen. Franka Jaspersen, Malaika Boos und die anderen Jugendlichen im Alter von 14 bis 19 Jahren basteln ihre Vision von der Welt von morgen. Mit Schere und Papier, Knete und Eierpappe.
Und jetzt gerade arbeiten die Teams daran, dass sie sich überlegen, welche zukünftigen Jobs es denn dann gäbe im Tourismusbereich.
Zukunftsforscherin Lilith Böttcher hilft ihnen auf ihrem Weg. 15 Schülerinnen und Schüler nehmen am Feriencamp zum Thema Tourismus und Nachhaltigkeit teil. Das Konzept, den Jugendlichen Perspektiven aufzeigen, wie sie nachhaltige Lebens- und Arbeitsweisen in ihre eigene berufliche Zukunft integrieren können. Lea Gronenberg vom Sozialunternehmen Studio 2B ist verantwortlich für das Feriencamp im idyllischen Berliner Ortsteil Kladow. 14 dieser Art hat sie in den vergangenen 3 Jahren organisiert, zu Themen wie Bauen und Energie, Ernährung, Mode und eben Tourismus.
Für viele steht dieses Thema Nachhaltigkeit irgendwie sehr im Zentrum und das Thema Berufsorientierung nehmen sie dann so mit. Wir haben aber auch gar nicht den Anspruch, dass jetzt hier alle rausgehen und sagen, morgen bewerbe ich mich auf Job XY, sondern wir wollen damit was anstoßen. Unsere jüngsten Teilnehmenden sind 14, für die ist ja auch diese Frage noch sehr weit weg, was will ich eigentlich mal werden, wenn ich groß bin.
Etwas anstoßen heißt, die Jugendlichen ermutigen, Dinge zu tun, die sie im engen schulischen Rahmen vielleicht nie tun werden.
Wir haben hier diesen Steg im Garten des Umweltbildungszentrums gebaut. Da haben dann halt Jugendliche zum ersten Mal mit Holz gearbeitet, auch eine Stichsäge bedienen dürfen, die sie vielleicht irgendwie vorher noch nie in der Hand hatten. Also das ist, glaube ich, das, was total entscheidend ist, dass wir den Teilnehmenden mehr zutrauen, als sie sich vielleicht manchmal selber und die einfach dann hier wirklich Raum haben, auch zu wachsen und sich auszuprobieren.
Und es gibt auch eine App, die heißt Immer ein Wirbelsturm voraus.
Mit Witz präsentieren die Jugendlichen, was ihrer Meinung nach im Tourismus des 22. Jahrhunderts gebraucht wird. Zum Beispiel eine Meteorologin für Freizeitaussicht. Die 19-jährige Malaika Boos aus Hamburg hat sie sich ausgedacht. Traumberuf auch für sie selbst?
Wieso nicht? Also das Bauen hat mir auf jeden Fall Spaß gebracht. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier alle schon unseren perfekt nachhaltigen Beruf gefunden haben. Aber wir haben auf jeden Fall viel dazugelernt, wie man Nachhaltigkeit in alle Berufsfelder integrieren kann, da eigentlich keine Berufsgruppe in der Zukunft um Nachhaltigkeit herumkommt.
Doch die Feriencamps bieten auch handfeste Hilfen. Stefanie Zimmer, eine der Teamerinnen, nahm 2020 am ersten Workshop zum Thema Unternehmertum teil. Heute studiert sie nachhaltiges Unternehmensmanagement an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung im brandenburgischen Eberswalde.
Dass wir uns so direkt und konkret mit den Studiengängen befasst haben, das fand ich sehr cool und das kannte ich so vorher auch noch nicht. Genau, dass wir einfach wirklich mal geschaut haben, was für nachhaltige Studiengänge und Ausbildungen gibt es und dann wirklich so eine Liste am Ende auch hatten. Das fand ich sehr, sehr gut.
Wow. Ist nicht sauber, aber ist halbwegs
vorzeitkommen. Ja, natürlich.
Das war relativ ordentlich.
Zum Erfolg des Projekts Modell Morgen tragen auch die Betriebsbesichtigungen bei. Zum Beispiel der Besuch eines Hotels in Berlin-Mitte, das sich nachhaltigen Tourismus auf die Fahnen geschrieben hat. So setzt das Hotel auf biologisch abbaubare und natürliche Kosmetikprodukte sowie umweltfreundliche Reinigungsmittel. Am Ende stehen Selma Bausen, Franka Jaspersen, Malaika Boos und die anderen auf dem Dach. Genießen den großartigen Blick über Berlin und ziehen ein positives Fazit.
Ja, man hat da auch Neues zugelernt, vor allem diese Lieferketten regional und was das alles auch für mit den Produkten, also Beauty oder Kosmetik, auch für ein Hotel wichtig ist.
Überhaupt, dass man mal von einem Hotelangestellten das vermittelt bekommt und so einen Einblick bekommt, finde ich schon selten. Also meistens stellt sich dann halt ein Lehrer oder eine Lehrerin von mir da vorne hin, erzählt was darüber, obwohl sie keine Ahnung darüber hat. Und kann dann natürlich dementsprechend auch keine Fragen beantworten.
Also die Kombination von Nachhaltigkeit, Berufsorientierung als Feriencamp, die habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Also es war was Einmaliges.
Und wir bleiben noch einen Moment beim Thema Berufe und gehen dafür in die Bundeskunsthalle nach Bonn. Dort beschäftigt sich eine Ausstellung mit dem beruflichen Wandel und zeigt mehrere Branchen und Berufsfelder, die bereits ausgestorben sind oder kurz davor stehen. Felicitas Böselager hat sich die Ausstellung angeschaut und startet ihren Rundgang bei einer technischen Entwicklung, die auch in Zukunft wohl noch weitere Berufsbilder gefährden bzw. verändern dürfte.
Wir sehen hier auch einen uralt anmutenden Macintosh SE/30 aus dem Jahr 89 bis 91. Und der hat tatsächlich einen ganzen Berufsstand gekillt, nämlich den Schriftsetzer.
Henriette Pleiger deutet auf einen grauen, kastenförmigen Computer. Sie ist die Kuratorin der Ausstellung »Die Letzten ihrer Art« in der Bundeskunsthalle in Bonn. Eine Ausstellung, die von bereits ausgestorbenen und oder sich stark verändernden Berufen, die in Nordrhein-Westfalen eine besondere Rolle gespielt haben, erzählt. 5 Berufe werden hier vorgestellt. Einer von ihnen ist der Schriftsetzer.
Es gibt Schriftsetzer wirklich nur noch im künstlerischen Bereich, ganz, ganz punktuell, aber nicht mehr in der breiten Masse. Und wir produzieren heute so viel Text und Druckmaterialien wie noch nie zuvor.
Aber die müssen eben schon lange nicht mehr per Hand gesetzt werden, sondern können auf dem Computer angeordnet und ausgedruckt werden. Was früher die Setzer waren, sind heute die Grafiker, erzählt Pleiger. Die sind zwar nach wie vor gefragt, sorgen sich aber eines Tages von einer KI ersetzt zu werden.
Wir stehen hier vor einer angedeuteten Arbeitsstraße. 2 Nähmaschinen, Näherinnen, die saßen hier an der Nähmaschine, an der Knopflochnähmaschine.
Daneben stehen 2 Schneiderpuppen. Eine trägt einen rot-weißen Funkenmariechenrock und die andere eine grüne Jacke einer Karnevalsuniform. Diese angedeutete Arbeitsstraße stammt ursprünglich aus einer kleinen Karnevalsschneiderei aus der Eifel.
Dieser kleine Betrieb ist 2002 geschlossen worden, steht vielleicht symptomatisch für viele, viele, viele Betriebe, gerade in NRW auch, die sozusagen der Globalisierung und dem Kostendruck zum Opfer gefallen sind.
Inzwischen, erzählt Pleiger weiter, werden kaum noch Kleider in Deutschland von A bis Z produziert. Die Produktion der Textilindustrie ist größtenteils nach Südostasien abgewandert. Kostüme von Funkenmariechen sind zu Massenware geworden, die in großen Fabriken hergestellt werden.
Und damit geht etwas verloren, nämlich auch der sogenannte Produzent-Innenstolz. Dass wir nämlich stolz sind, etwas von Anfang bis Ende gefertigt zu haben mit den eigenen Händen.
Über Jahrhunderte war das Textilgewerbe ein sehr wichtiger Industriezweig in NRW. Bis heute gibt es hier Textilbetriebe, aber
die stellen sozusagen dann Teile her oder sind sehr, sehr spezialisiert auf bestimmte Hightech-Gewebe oder solche Dinge oder High-Fashion auch. Aber in der Masse haben wir sozusagen eben da einen großen Industriezweig und auch einen großen Arbeitgeber verloren.
Mit ganz konkreten Folgen.
Gerade Frauen, die arbeitslos geworden sind durch die Folgen der Globalisierung, keinerlei großartige Unterstützung erfahren haben, wenn man das zum Beispiel mit dem Bergbau vergleicht.
Der in einer Ausstellung über aussterbende Berufe in Nordrhein-Westfalen nicht fehlen darf. Der Bergmann wird hier unter anderem durch das letzte Stück Kohle der Zeche Prosper Haniel und eine Bergmannsuniform repräsentiert. Aber auch das Backhandwerk gehört zu den Berufen, die sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert haben. Pleiger zeigt auf ein kleines, in Plastik verpacktes, 30 Jahre altes Brötchen. Es wurde als Nahrung für Astronauten entwickelt.
Man kann daran eigentlich eine Sache erzählen, nämlich eben den Schwund der kleinen Bäckereibetriebe um die Hälfte mittlerweile in Deutschland, sodass wir sozusagen in der Breite eigentlich nicht mehr dieses kleine Handwerk haben, aber dafür ein industrialisiertes Backgewerbe haben in Deutschland.
Während sich gleichzeitig in der Forschung Nischen für dieses alte Gewerbe auftun. Beispielsweise für krümelfreies Brot in der Schwerelosigkeit.
Und solche Forschungsnischen, das ist sozusagen typisch als Antwort auch ein bisschen für das Handwerkssterben in Deutschland, in der Textilindustrie zum Beispiel, das Forschen an besonderen Stoffen, besonders beschichteter Schutzkleidung und so weiter. Das heißt, wir haben Handwerk einerseits im Luxussegment, andererseits eben in der speziellen oder Spezialisierung in der Forschung.
Die 5. Berufsgruppe, die hier vorgestellt wird, ist die der Kassiererin des Kassierers. Repräsentiert beispielsweise durch den Wandel von Kinderspielzeug. Aus dem klassischen Kaufladen wird eine Selbstbedienungskasse für Kinder. Die Ausstellung soll ein politischer Essay sein. Sie soll nicht nur Erinnerungen wachrufen, sondern auch zum Nachdenken anregen, beispielsweise darüber, wie wir arbeiten wollen.
Wir hören es immer wieder in den Nachrichten. Im Iran wird seit mehr als 2 Monaten gegen die politische Führung des Landes demonstriert. Für diese Woche hatten Aktivistinnen und Aktivisten zu Protesten und Streiks aufgerufen mit dem Ziel, die Wirtschaft des Landes lahmzulegen. Die Lage vor allem in der Hauptstadt Teheran und insbesondere an den Universitäten des Landes ist angespannt, wie Uwe Lüb berichtet.
Erwartet wird, dass sich besonders viele Studierende an den Protesten beteiligen. Heute ist der sogenannte Studententag zur Erinnerung an den gewaltsamen Tod 3er Studenten 1953 durch die Polizei. Seitdem kommt es immer wieder am 7. Dezember zu Demonstrationen für Demokratie von Studierenden. An 2 Universitäten soll Irans Präsident Raisi reden, an welchen ist nicht bekannt. Vermutlich will das Regime so besonders große Demonstrationen an diesen Universitäten verhindern. Zugleich dürfte die Regierung versuchen, regimetreue Studierende als Publikum zu organisieren. Im Zentrum der ersten beiden Protesttage Montag und Dienstag standen Streiks. Vor allem sollten Geschäfte geschlossen bleiben, um wirtschaftlichen Druck auf die Regierung aufzubauen. Besonders in den großen Städten des Landes haben sich viele Händler daran beteiligt, aber offenbar bei weitem nicht alle. Es gibt auch Berichte, wonach die Polizei versucht hat, Händler zu hindern, sich am Streik zu beteiligen. Vor allem abends kam es zudem zu kleineren Demonstrationen von Regimegegnern und Straßenblockaden.
Und wie die Nachrichtenagentur AFP gerade meldet, hat der iranische Präsident Raisi den Studierenden dafür gedankt, eine Ausbreitung von so wörtlich Unruhen an den Universitäten verhindert zu haben. Er tat das bei einem Besuch in der Universität von Teheran. Von im Iran noch einmal zurück nach Deutschland. Zwar leben wir hier schon in einer Demokratie, aber auch hier gibt es durchaus Personen und Gruppen, die diese abschaffen wollen. Sie haben es vielleicht in den Nachrichten gehört, so wurden bei einer Razzia 25 Menschen aus der sogenannten Reichsbürgerszene festgenommen. Ermittler werfen ihnen vor, den Umsturz des Staates vorbereitet zu haben. Tja, was bleibt da zu tun? Was kann angesichts dieser rechtsextremen Strömung ja die Wissenschaft leisten? Oder konkreter gefragt, ein Institut für demokratische Kultur, das es seit kurzem an der Hochschule Magdeburg-Stendal gibt. Niklas Ottersbach war vor Ort.
Matthias Quent ist Professor für Soziologie an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Er ist einer der 2 Chefs des neuen Instituts für demokratische Kultur. Das Institut ist angesiedelt bei den Soziologen, finanziert vom Land mit 1,4 Millionen Euro Projektgeldern bis 2025. Nun hole Sachsen-Anhalt das nach, was es in anderen Bundesländern längst gäbe, sagt Matthias Quent, eine dauerhafte Finanzierung der Demokratieforschung. Jetzt könne die Bündelung und Vernetzung losgehen, die Themen Rassismus, Rechtsextremismus, aber auch migrantisches Leben in Sachsen-Anhalt.
Also zum einen gibt es eine ganze Reihe von drittmittelfinanzierten Forschungsprojekten, die am Institut schon jetzt angesiedelt sind und konkrete empirische Forschung durchführen und auch theoretische Erörterungen vorstellen. Es gibt Kolloquien, es gibt eine Vernetzung mit zivilgesellschaftlichen Akteuren in der Region, um den Austausch zu stärken. Und es wird auch in der Zukunft weitere Transferformate geben, beispielsweise im Bereich der Weiterbildung.
Ein Schwerpunkt sollen die Schulen werden. Bereits in der Vergangenheit haben Matthias Quent und Co. Seminare mit Schulleitern in Sachsen-Anhalt gemacht zum Thema Diskriminierung. Dem Soziologen geht es aber auch bewusst darum, zum Beispiel antirassistische Aktivisten in die Forschung mit einzubinden.
Es gibt immer stärker diesen Ansatz, partizipativ mit zivilgesellschaftlichen Aktivistinnen gemeinsam zu forschen. Das heißt nicht, dass man sich gemein macht, aber dass man Impulse, Debatten aufnimmt und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle zivilgesellschaftliche Akteure dort stärkt und unterstützt, wo sie besonders bedroht sind. Und das ist in Ostdeutschland, wo etwa die AfD in den Parlamenten sehr stark ist, aktuell ein großes Problem.
Und die 20% starke AfD im Landtag von Sachsen-Anhalt, sie hat auch gleich reagiert auf die Bildung des neuen Instituts für demokratische Kultur, spricht von Steuergeldverschwendung. Mamad Mohammad sieht in dem neuen Institut eine Chance. Er ist einer der zivilgesellschaftlichen Akteure, die Matthias Quent gerne einbinden möchte. Mamad Mohammad kam vor mehr als 25 Jahren aus Syrien nach Sachsen-Anhalt. Er ist der Chef des Netzwerks der Migrantenorganisationen im Land. Gerade in Sachsen-Anhalt gäbe es aus Mohammeds Sicht Nachholbedarf in Sachen demokratischer Kultur.
Also als ich gestern mit meinem Kind darüber gesprochen habe, fragte Frühstücktisch, Papa, wo gehst du heute hin? Ich sage, ich gehe zu einer Veranstaltung, Forum, Diskussion, demokratische Kultur in Sachsen-Anhalt. Und du guckst mich an, das passt doch nicht zusammen. Ich musste wirklich tief lachen, weil sie 13 ist. Und da fand ich, ja, die Frage spannend, warum passt nicht zusammen?
Mamat Mohammad hofft, dass es mit dem neuen Institut auch mehr themenübergreifende Allianzen der verschiedenen Interessengruppen gibt. Zum Beispiel zwischen Behindertenverbänden und Migrantenorganisationen beim Thema Diskriminierung. Bildungswissenschaftlerin Katrin Reimer-Gordinskaya ist die zweite Chefin des neuen Instituts für demokratische Kultur an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Ihr Schwerpunkt wird die Antisemitismusforschung sein. Nicht erst seit dem rassistischen und antisemitischen Anschlag in Halle 2019 seien judenfeindliche Einstellungen in Sachsen-Anhalt ein offensichtliches Problem. Man müsse genauer hinschauen, sagt Reimer-Gordinskaya.
Jetzt werden wir hier in Sachsen-Anhalt auch zur Regionalgeschichte von Antisemitismus forschen, mithilfe der Landesförderung und dabei eben auch insbesondere ausloten, was ostdeutsche Spezifika sind in der Weitergabe antisemitischer Ressentiments, aber vielleicht auch Ressourcen sind, die aus ostdeutschen Traditionen erschlossen werden können, um sich dieser Herausforderung besser zu stellen.
Die Frage, ob jedes Bundesland eigene Demokratieinstitute bilden sollte, beantworten Matthias Quent und Katrin Reimer-Gordinskaya beide mit Ja. Je kleinteiliger die Betrachtung der Akteure vor Ort, desto präziser die Analysen und Forschungsbeiträge.
She Said ist der Titel des Films von Maria Schrader zum MeToo-Skandal und der ist gleich Thema bei Corso Kunst und Pop. Am Mikrofon von Campus und Karriere bedankt sich Regina Brinkmann fürs Einschalten und für ihr Interesse.